RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Laut einer heute veröffentlichten Forsa-Umfrage zeigt sich nahezu die Hälfte der Deutschen enttäuscht vom Koalitionsvertrag von Union und SPD. Demnach sind 45% der Bundesbürger eher enttäuscht von dem Vertrag, 43% hingegen eher zufrieden. Vor allem Anhänger der neuen Koalitionsparteien, aber auch der Grünen, äußerten sich vorwiegend positiv. Die Wähler der anderen Oppositionsparteien lehnten den Vertrag eher ab. In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben. Carsten Kühntop.
Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen eine Monopolstellung erhalten hat auf einem Markt, den die FTC eng definiert als den für soziale Networking-Dienstleistungen. Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen.
Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Vargas Llosa starb gestern im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie auf X mitteilte. Er galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. Für seine Literatur gewann Vargas Llosa zahlreiche Preise. 2010 wurde er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag: Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durchgesetzt und das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft gegen Saarlouis mit 55:52. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter bei maximal 19 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Berlin, die A100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm gesperrt. Und nochmal A100, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnel Ortsteil Britz ist nach einem Polizeieinsatz gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Die kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Guten Morgen. Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz sorgten gestern für Unruhe. In einem Interview äußerte er Zweifel daran, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr tatsächlich auf 15 Euro steigen werde. Und auch eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sei nicht gewiss. Zentrale Themen der SPD. Im Bericht aus Berlin hat Moderatorin Anne Engelke mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen und ihn gefragt, ob jetzt die Einkommensteuerreform kommt oder nicht.
Frau Engelke, ganz ehrlich, ich meine, natürlich werden wir jetzt im Sommer loslegen. Gerade die Wirtschaft müssen wir wieder ankurbeln. Aber ansonsten brauchen wir Wachstum. Wenn wir kein Wachstum bekommen, ist vieles obsolet. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich, jeder, der mich kennt, weiß, das ist eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten, dass wir für die Menschen da sind, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen und dieses Land am Laufen halten. Und deswegen bin ich mir da mit Friedrich Merz völlig einig.
Die Einkommensteuerreform, die stellen Sie jetzt so etwas als wackelig dar, aber die Unternehmenssteuerreform, da halten Sie dran fest, 2028.
Ja, man muss das klar sagen. Es hört sich ein bisschen sperrig an, das Thema Abschreibung. Wir entlasten den Mittelstand, wenn man investiert. Und zwar so stark wie seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist viel wichtiger im ersten Schritt als die Senkung der Körperschaftssteuer. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt direkt einsteigen in große Abschreibungen, damit wir das dritte Rezessionsjahr in Folge möglichst nicht erleben und möglichst 2026 wieder einen Schub bekommen. Deutschland ist ein Exportland. Deutschland ist ein tolles Land mit einem starken Mittelstand und der muss jetzt gepusht werden, der muss angetrieben werden und das geht mit Abschreibung und dann gehen wir rüber in eine Unternehmenssteuerreform. Deswegen ist das richtig angelegt. Wir müssen es nur machen, Frau Engelke.
In Sachsen-Anhalt, wo ja im nächsten Jahr Landtagswahlen sind, da gibt es jetzt diese Forderung von Ihren eigenen Leuten. Und zwar, der CDU-Kreisverband Harz fordert im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern die CDU Deutschlands zur Aufhebung des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses auf. Wie wollen Sie diesen Druck der Basis aushalten?
Indem wir bessere Politik machen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass sehr viele Menschen die AfD wählen aus Protest. Sie waren unzufrieden mit der Ampel und das darf nicht nochmal passieren. Wenn wir jetzt Politik für die Menschen machen, gerade beim Thema innere Sicherheit, Migration, Wirtschaft, aber auch in sozialen Themen, das Bürgergeld abschaffen und wieder ein gerechtes System schaffen, dann werden wir auch Vertrauen zurückgewinnen.
Das Thema Mindestlohn, 15 Euro Mindestlohn, ist ein Aufreger. Jetzt geht Ihr Koalitionspartner, zukünftiger, die SPD, daher und sagt, der Mindestlohn von 15 Euro wird in jedem Fall kommen, wirbt auch damit. Wie reagieren Sie darauf? Weil Friedrich Merz ist an der Stelle ja sehr viel zurückhaltender.
Ich bin da entspannt. Ich bin selbst ein Buchhändlerkind und lese immer dort es nach, wo es steht. Das ist ein Koalitionsvertrag und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich, Frau Engelke, und das ist neu, eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Wenn man Ihren Koalitionsvertrag anguckt, fällt auf, es werden viele Leute entlastet bzw. bekommen mehr Geld. Die Rentner, die Mütter, die Pendler, die Bauern. Für wen gibt es eigentlich Zumutungen?
Wir werden über das Thema Sozialversicherungsbeiträge reden müssen. Dort stehen auch Sachen drin, zum Beispiel im Gesundheitsbereich werden wir ein Primärarztsystem einführen. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht mehr 6, 7 Fachärzte auf einmal besuchen, sondern muss erst zum Hausarzt und es gibt eine Überweisung. Wenn Sie so wollen, ist das eine Änderung. Zumutung nenne ich es nicht, sondern einfach effizientes Arbeiten. Wir haben 1 Milliarde Arztbesuche im Jahr bei 83 Millionen. Das sind 12, 13 pro Kopf. Das ist zu viel. Wir müssen effizienter werden. Und deswegen gerade in dem Bereich Sozialversicherung müssen Reformen kommen. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen eigentlich zurück Richtung 40% und nicht Richtung 45% Sozialversicherungsbeiträge und mehr.
CDU-Generalsekretär Linnemann im Bericht aus Berlin. In der Debatte um den Koalitionsvertrag und die Äußerungen von Friedrich Merz hat sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil zu Wort gemeldet.
Es gilt das, was im Text steht, dass die Mindestlohnkommission, wenn sie sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung, ich finde, Carsten Linnemann hat das gut beschrieben, in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro. Und das will ich Ihnen schon im Grundsatz sagen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der sehr klar die Leistungsträger, die Fleißigen, die Anständigen dieser Gesellschaft in den Fokus rückt. Bei der Frage Tarifbindung, bei der Frage Rente, bei der Frage Löhne, bei der Frage auch Investitionen in Infrastruktur. Da ist vieles drin, was wir gemeinsam haben. Und ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Soweit SPD-Chef Lars Klingbeil. Die Sozialdemokraten starten morgen ihre Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Bis zum 29. April kann abgestimmt werden und von den Jusos gibt es schon jetzt massive Kritik. Mehrere Verbände haben dazu aufgerufen, den Koalitionsvertrag abzulehnen. In Schleswig-Holstein, in Berlin und auch in Bayern. Über die dortige Debatte berichtet Arne Wilsdorf.
Zwei Stunden lang haben die 75 Juso-Delegierten in Augsburg leidenschaftlich über den Koalitionsvertrag debattiert. Im Zentrum die Beschlüsse zu Migration, Steuern und Bürgergeld. Tim Siebeneicher und Simon Reichmann.
Ich finde, wenn wir den Aufstieg der AfD noch stoppen wollen, müssen wir die Dinge anders machen. Wir brauchen unseren eigenen, guten und progressiven Populismus, der sagt, wir stehen an eurer Seite und der Feind ist nicht ein Migrant, eine Transperson, sondern der Milliardär.
Als Jusos werden wir nicht tatenlos zusehen, wenn die SPD im Bundestag ihre eigenen Errungenschaften wieder abschafft, wenn Symbolpolitik auf dem Rücken von Geflüchteten gemacht wird und wenn wir hart arbeitende Menschen einfach verarschen.
Gemeint sind vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages zugunsten einer Wochenarbeitszeit und die fehlenden Reichensteuern. Die Abstimmung danach fällt einstimmig gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag aus, weil er die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht löse, so der Vorsitzende der bayerischen Jusos, Benedikt Lang.
Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Sollte die Mehrheit der Genossen in den nächsten zwei Wochen beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen, dann fordert Lang Nachverhandlungen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hält das für unrealistisch. Die Asylvorstellungen der Union könne man höchstens in einer gemeinsamen Regierung abschwächen.
Wenn wir zusammengehen, dann schaffen wir es hoffentlich, die Union zu deradikalisieren in den nächsten 4 Jahren. Ich meine, ein bisschen sind sie ja schon in der finanzpolitischen Realität angekommen. Ich hoffe, das gilt dann hoffentlich auch für andere Bereiche.
Die Zustimmung von CDU und CSU zur Aufhebung der Schuldenbremse und damit zu 1 Billion Euro an Investitionen auf Kredit lobt Carsten Träger, der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten, als größten Punktsieg für die Sozialdemokraten. Sein Werben für eine Zustimmung der Jusos war allerdings vergebens.
Es ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder einen Denkzettel zu verteilen, aber es ist nicht angemessen, finde ich, und es ist auch nicht der Weg, der uns wieder in die Mehrheitsmitte der Gesellschaft führt.
Dabei sei doch der Koalitionsvertrag bei aller berechtigten Kritik, so Träger, unterm Strich deutlich besser als die 16%, die man bei der Bundestagswahl erreicht habe.
Arne Wilsdorf darüber, dass die Jusos den Koalitionsvertrag in Teilen ablehnen, an einem Wochenende mit vielen Statements und einiger Unsicherheit rund um die Koalitionsversprechen. Gleich 5.13 Uhr. Das Wetter heute nach etwaigem Frühnebel heiter bis wolkig und gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. Am Nachmittag vorwiegend noch im Osten. Höchstwerte 16 bis 23 Grad, an den Küsten bei Wind von der See 10 bis 15 Grad. Insgesamt schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen am Dienstag dann Schauer, teils gewitterig, im Südosten mehr Sonne bei 12 bis 23 Grad. Die Temperaturen zurzeit: Hamburg meldet 8 Grad, Hannover 12, Köln 10 Grad, Berlin 11, Leipzig 10 und München meldet 11 Grad.
Die ARD-Infonacht.
An nur einem Tag. Großbritannien hat ein Notfallgesetz beschlossen, um das einzige Stahlkraftwerk des Landes zu retten. Denn die chinesischen Betreiber wollen es schließen. Über einen äußerst seltenen Vorgang im britischen Parlament berichtet Christoph Prössel.
Eine Abstimmung in Unter- und Oberhaus am Wochenende, mitten in den Osterferien, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Die Regierung hatte die Abgeordneten aus der Parlamentspause geholt, um ein Gesetz zum Schutz der Stahlproduktion im Vereinigten Königreich auf den Weg zu bringen. Es geht um ein Stahlwerk im Norden Englands in Scunthorpe. Dort betreibt British Steel die letzten beiden Hochöfen, die aus Erz Stahl produzieren und nicht aus recyceltem Material. Der chinesische Eigentümer macht jedoch seit geraumer Zeit Verluste. Die Zeitungen berichteten 800.000 Euro am Tag. Und deswegen hatte die Unternehmensleitung entschieden, keine weiteren Rohstoffe mehr anliefern zu lassen. Die Hochöfen hätten also bald ausgehen können. Sie sie dann wieder anzufachen, ist teuer und technisch anspruchsvoll. Deswegen greift die Regierung ein, damit dieses Stahlwerk erhalten bleibt. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds im Unterhaus.
The legislation ahead of us today.
Die Gesetzgebung, die vor uns liegt, ist angemessen und notwendig. So können wir die Kontrolle über die Hochöfen erlangen. So können wir die Stahlproduktion retten und die Arbeitsplätze erhalten. Dieses Gesetz überträgt die Eigentümerschaft jedoch nicht an den Staat. Damit müssen wir uns später beschäftigen. Im Kern haben die Abgeordneten zugestimmt, dass die Regierung nun Rohstoffe anliefern lassen darf und anordnen kann, dass die Hochöfen weiter befeuert werden. Das soll Zeit geben, um zu entscheiden, wie es nun weitergeht. Es gibt weitere Optionen, eine Einigung mit dem chinesischen Mutterkonzern, den Standort zu modernisieren. Ein Angebot der Labour-Regierung, etwa 600 Millionen Euro dazu zu geben, lehnte das chinesische Unternehmen offenbar bislang ab. Deswegen steht auch im Raum, dass der Staat British Steel übernimmt. Premier Keir Starmer hob die Bedeutung des Werks hervor.
The future of British Steel hangs in the balance. Jobs, investment, growth. Our economic and national security are all on the line.
Die Zukunft von British Steel hänge am seidenen Faden. Es gehe um Jobs, Investitionen, Wachstum, letztendlich um die Sicherheit. Was Starmer da anspricht, ist, dass in unsicheren Zeiten, in denen sich ein Handelskrieg entwickelt, Großbritannien gut beraten wäre, unabhängig vom Weltmarkt zu sein. Gerade auch, weil das Vereinigte Königreich aufrüstet, dafür natürlich auch Stahl nötig ist. Und Labour hat auch immer wieder argumentiert, es geht um Wachstum, die Regierung will bauen, dafür braucht man Stahl. Labour ist aber auch politisch unter Druck. Die rechte Partei Reform UK hat bei den letzten Parlamentswahlen Erfolge verzeichnen können, vor allem dort, wo Labour stark war. Der Reform UK-Politiker Richard Tice forderte im Unterhaus die Verstaatlichung.
Let's go for it. Let's nationalize British Steel this weekend and make British Steel great again. Thank you.
Ganz so einfach ist das nicht, denn eigentlich ist das Unternehmen nichts mehr wert, müsste also für einen Euro zu erwerben sein. Doch darauf könnte sich der Eigentümer eben nicht einlassen. Denn wenn die Hochöfen ausgehen, könnte China noch mehr Stahl nach Großbritannien exportieren. Die Regierung muss verhandeln in den nächsten Tagen. Gewonnen hat sie erst einmal etwas Zeit.
Mit der Kettensäge Politik machen, das klingt nicht vertrauenerweckend, kann aber fürs Image durchaus erfolgreich sein. In Argentinien stand Milei im Wahlkampf mit der Kettensäge auf der Bühne und versprach damit, die Staatsausgaben zu kürzen und wurde zum Präsidenten gewählt. Im Februar brachte Milei dann bei einer Veranstaltung in den USA Elon Musk eine Kettensäge vorbei. Beide Modelle stammen aus einer Werkstatt in Argentinien. Unsere Korrespondentin Xenia Böttcher und Anne Herberg über den Mann, der die Kettensägen gebaut hat.
Hola, todo bien? ¿Cómo estás?
Das Erste, was einen in Tute di Tellas Wohnung in Buenos Aires begrüßt, sind glänzend scharfe Kettensägen. Mindestens 100 Stück, in allen Größen, verschiedene Marken. Dazwischen auch kunstvoll gestanzte Sägeblätter oder eine Weltmeister-Kettensäge. Statt des Starthebels ein goldener Pokal und Argentinien-Flagge. Die Tellers Wohnung ist eine Mischung aus gut sortiertem Fachhandel und kuriosem Museum. Alles begann mit einem Horrorfilm in Jugendjahren. Das Texas Chainsaw Massacre 3, das steht auf der goldenen Kettensäge des Bösewichts Leatherface. Die Säge gehört zur Familie. Ich war begeistert. Man konnte Sägen veredeln. Solche Sägen wollte ich auch machen. Das war für mich die Offenbarung als Künstler. Und die erreicht gerade neue Höhen mit Javier Milei, Argentiniens libertären Präsidenten, der schon im Wahlkampf die Kettensäge schwang. Mit ihm habe die Motorsäge ihren globalen Durchbruch erreicht, so sieht es Tute.
Es ist ein Symbol der Macht.
Es ist ein Symbol der Macht, auch für Gerechtigkeit. Eine Art zu sagen, es reicht. Hier stimmt was nicht und es muss sich etwas ändern. Die Motorsäge ist unbestechlich, unbefleckt, kraftvoll und entschlossen. Und deswegen hat Tute di Tella Milei eine eigene Kettensäge gebaut. Ein monumentales Werkzeug, für dessen Mammutaufgabe, nämlich Argentiniens Krisenstaat radikal zusammenzustutzen. Das kam so gut an, dass es gleich eine zweite Bestellung gab. Für US-Tech-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk.
This is the chainsaw for bureaucracy.
Ich finde es fantastisch, dass meine Kettensäge jetzt diesen Kampf gegen das Alte repräsentiert. Das treibe ich gerne voran, denn meine Prinzipien und Werte sind die eines Arbeiters. Aber genau die sind es, die die Kettensäge am meisten zu spüren bekommen. Arbeiter, Rentner, Studenten. Statistisch sind Inflation und Armutsraten zwar gesunken, doch die Wirtschaft liegt da nieder. Jobs gehen verloren. Gerade musste Argentinien den Internationalen Währungsfonds um einen 9 Milliarden Hilfskredit bitten. Das Leben sei extrem teuer geworden und im Portemonnaie der einfachen Leute komme nichts an, sagt die ehemalige Kindergärtnerin Liliana Kuris. Schulen müssen sparen, uns fehlt das Geld für Medikamente, unsere Rente reicht nicht mehr. Die Kettensäge sollte eine Elite treffen, aber sie trifft uns, die Arbeiter. Die Proteste nehmen zu, die Beliebtheitswerte Milleys fallen. Tute arbeitet derzeit für den nächsten Auftrag. Auch US-Präsident Donald Trump bekommt bald eine Motorsäge aus Argentinien.
Gleich 5.21 Uhr. Der Monat März war einer der trockensten Monate in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn. Und auch wenn es jetzt am Wochenende in einigen Regionen geregnet hat, kann das die anhaltende Trockenperiode nicht mehr ausgleichen. Es gebe einen Trend zu einer zunehmenden Frühjahrstrockenheit, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Das bedeutet, wir müssen in Zukunft häufiger mit solchen trockenen Perioden rechnen. Eine Möglichkeit, der Trockenheit zu trotzen, sind Schwammlandschaften. Was es damit auf sich hat, erklärt Katrin Preetz.
Die Trockenheit hat weite Teile Deutschlands im Griff. Doch es gibt noch Stellen, wo es munter gurgelt und plätschert. In Bächen nämlich.
In den meisten Bächen, gerade wenn ich jetzt auch an die Mittelgebirge denke, ist das Wasser, das im Moment abfließt, Wasser, das vor Monaten oder vielleicht sogar ein Jahr und länger zurückliegend niedergeregnet ist.
Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg befasst sich als Hydrobiologe mit den Lebensprozessen im Wasser, also auch mit Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Strömen. Die greifen in der Landschaft wie Lebensadern ineinander, wobei ein Bach der Tiefpunkt in der Landschaft ist.
Das Fließen des Wassers folgt ja der Schwerkraft. Und kleine Bäche beziehen dadurch das Wasser, das ihnen abfließt, aus ihrem Nahbereich, während dann andere Flüsse aus größeren Einzugsgebieten von vielen hundert oder sogar tausenden von Quadratkilometern beziehen, weil eben dieses Wasser ja von oben zusammenfließt.
Wann genau das Wasser in den kleinen Bächen versiegt, ist auch abhängig von der Bodenbeschaffenheit, die entscheidet, in welchem Maße Wasser gespeichert werden kann. Dabei spielt das sogenannte Schwammprinzip eine Rolle. Gibt es genügend Wasser, saugt sich der Schwamm voll, um das Wasser bei Bedarf dosiert wieder abzugeben. So hat die Landschaft früher funktioniert, bis man angefangen hat, Wasser so schnell wie möglich abzuleiten. Etwa in der konventionellen Landwirtschaft, sagt Stadtplaner Arno Walz.
Durch die Erwartung an landwirtschaftliche Flächen, dass das Maximum an Produktion rausgeholt wird, ist natürlich der Druck auf die Landwirtschaft immens hoch. Bereits im März spätestens eigentlich in die erste Aussaat zu gehen. Dazu müssen aber die Böden trocken sein und auch bewirtschaftbar sein.
Arno Walz arbeitet im Berliner Landschaftsarchitektenbüro BGMR, das 2015 den Begriff Schwammstadt kreiert hat. Das Prinzip funktioniert auch in der Landschaft, ist aber das Gegenteil von dem, was auf Äckern bislang gang und gäbe ist. Regenwasser gezielt über Drainagerohre und Ableitungsgräben in Flüsse zu lenken.
Was natürlich bei Starkregen dazu führt, dass die eigentliche Funktion der Landschaft, nämlich das Wasser zurückzuhalten, diese Funktion ist eben nicht mehr da. Und das führt in der Konsequenz natürlich zu so Katastrophen im Ahrtal, dass wir das Wasser schnellstmöglich aus den Landschaften ableiten, um diese für unsere landwirtschaftlichen Produktionen sicherzustellen.
Es wird eine Generationenaufgabe sein, die Fehlentwicklungen der vergangenen 100 Jahre zu korrigieren, prognostiziert Dietrich Borchardt. Regenwasser darf nicht mehr so schnell wie möglich abgeleitet werden. Es ist ein wertvolles Gut, um Hitze und Dürre kompensieren zu können. Schwammlandschaft ist das Schlüsselwort. Das wären Wasserspeicher wie Moore. Ein wichtiger Schritt auch in Richtung Biodiversität.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem 13. Triumph des THW Kiel im deutschen Handballpokal. Und beim 28:23 gegen die MT Melsungen war es deutlich. Auch dank des herausragenden Torhüters Andreas Wolf.
Es ist ein fantastisches Gefühl. Das war eins unserer Ziele vor der Saison. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben. Und der Abend heute gehört uns.
Ein ganz besonderes Spiel war es für Patrick Winczek. Der Kieler wird nach der Saison seine Karriere beenden. Und er hat zum Abschied jetzt schon einen Titel sicher.
Den habe ich schon vergossen, aber jetzt aktuell sind die wieder getrocknet. Aber klar, das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Lange feiern können die Kieler allerdings nicht. Schon am Mittwoch steht in der Bundesliga das Topspiel gegen die Füchse Berlin an. Und auch in der Bundesliga könnte der THW mit einem Sieg nochmal oben angreifen. Oben mit dabei sind auch die Fußballer von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den ersten FC Heidenheim festigten die Hessen den dritten Tabellenplatz. Dabei war dieses Spiel ein schwieriges, besonders für den Kopf. Tim Brockmeier berichtet.
Wie sehr kann sich die Eintracht im Highlight-Sandwich Tottenham, also zwischen den beiden Spielen im Euroleague-Viertelfinale gegen die Spurs, fokussieren, konzentrieren auf den Liga-Alltag gegen Abstiegskandidat Heidenheim? Die Antwort nach dem Spiel: sehr. Starke Leistung, verdienter Sieg, Abwehrchef Robin Koch.
Zwischen den beiden Spielen gegen Tottenham ist es mit Sicherheit nicht so einfach, dann den Fokus auch wieder auf die Liga zu richten. Aber wir haben direkt nach London gesagt, okay, voller Fokus aufs Wochenende. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Bahoya schon nach 10 Minuten, Koch selbst kurz vor der Pause zunächst die Torschützen für die Eintracht. Heidenheim im ersten Durchgang nicht gut, sehr fehlerhaft. Nach dem Wechsel die Gäste besser, ließen aber 2 große Chancen liegen. Dafür am Ende dann Ekitike per Konter mit der 3:0-Entscheidung für Frankfurt. Heidenheim steckt weiter unten fest, hat mittlerweile, Kevin Müller, 7 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Wir müssen jetzt alles dafür tun, realistisch den Relegationsplatz zu sichern irgendwie, und dann werden wir weitersehen.
Die SGE dagegen sieht sich mittendrin im Rennen um die Champions League und dank des 3:0 Heimsieges auch mit einer äußerst gelungenen Generalprobe für das Highlight Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur.
Auf Spiele auf der internationalen Bühne, zumindest in der kommenden Saison, darf auch wieder Werder Bremen hoffen. Nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart haben die Norddeutschen nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Und die Bremer sind in einer komfortablen Lage, weiß Trainer Ole Werner.
Ich glaube, da gibt es ein paar Mannschaften da oben, die ein bisschen mehr Druck haben, nach Europa zu kommen als wir. Und deshalb gehen wir das Ganze auch mit, oder diesen Schlusssport auch mit einer Vorfreude an, mit einem Selbstvertrauen an. Aber ich glaube, andere Mannschaften müssen und wir können.
Die Stuttgarter sind hinter Werder zurückgefallen, auch weil sie eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Gelb-Rot gab es für Nick Woltemade. Eine Fehlentscheidung, sagt der VfB und kündigte Protest gegen eine mögliche Sperre an. Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1 in Bahrain und dem 2. Sieg von Oscar Piastri in der noch jungen Saison. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Es zeichnet sich immer mehr ein Titel-Zweikampf der beiden McLaren-Piloten ab. Der Trend spricht dabei für Oscar Piastri. Der Australier ist nach seinem 2. Saisonsieg in Bahrain zwar noch 2. in der WM-Gesamtwertung, aber er hat nur 3 Punkte Rückstand und schon einen Sieg mehr als sein Teamkollege. Lando Norris konnte im Flutlicht von Bahrain seine WM-Führung zwar verteidigen, aber mit Platz 3 dürfte der Engländer nicht wirklich zufrieden sein. Im engen Zweikampf mit dem am Ende zweitplatzierten Mercedes-Piloten George Russell sind Norris im stärkeren Auto zu viele kleine Fehler unterlaufen. Schon am kommenden Wochenende hat der Spitzenreiter aber die Chance zurückzukommen. Dann geht die Formel 1 in Saudi-Arabien an den Start.
Auch der deutsche Nico Hülkenberg hat in Jeddah eine neue Chance. In Bahrain war er zunächst auf Platz 13 gewertet worden. Bei der Kontrolle nach dem Rennen wurde allerdings festgestellt, dass der Unterboden seines Boliden so stark abgenutzt war, dass er gegen die Regeln verstieß. Deshalb wurde der Rheinländer 2 Stunden nach Rennende disqualifiziert.
Infonacht. Nachrichten.
Um 5.29 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte in der ARD, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Aus der Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich, am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von morgen an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. SPD-Chef Klingbeil wirbt für ein Ja und sagte, er traue einem Kanzler Merz zu, das Land gut zu führen.
Westliche Politiker haben den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy verurteilt. Bundeskanzler Scholz sprach von einem barbarischen Angriff. Aus der Nachrichtenredaktion Konstanze Semidey.
Scholz sagte, die Attacke zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, erklärte, Russland habe die Grenzen des Anstands überschritten. EU-Ratspräsident Costa bezeichnete den Angriff als verbrecherisch und warf Russland einen Feldzug der Gewalt vor. Bei dem Angriff auf Sumy im Nordosten der Ukraine waren nach Behördenangaben mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die eingeschlagenen Raketen sollen Sprengsätze mit Streumunition getragen haben. Russland habe eine hohe Zahl an Zivilisten treffen wollen, hieß es von ukrainischen Behörden.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador hat der rechtsgerichtete Kandidat Noboa die meisten Stimmen geholt. Das teilte die Wahlbehörde des südamerikanischen Landes mit. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt der bisherige Amtsinhaber demnach auf 56%. In der ersten Runde hatte er knapp vor seiner Herausforderin González aus dem linken Lager gelegen. González erklärte, dass sie das Ergebnis nicht anerkenne und forderte eine Neuauszählung der Stimmen. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 89 Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima. Vargas Llosa galt durch sein gesellschaftskritisches Werk als einer der bedeutsamsten Schriftsteller Lateinamerikas. Berühmt wurde er unter anderem mit Romanen wie »Die Zeit des Helden«, »Das grüne Haus« und »Gespräch in der Kathedrale«. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber wechseln sich Wolken und Sonne ab. Nur selten gibt es Schauer bei 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee 12 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer. In der Osthälfte mehr Sonne, 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Und A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln, der Tunnelortsteil Britz, ist nach einem Polizeieinsatz gesperrt.
Die ARD-Infonacht
mit Sven Hasenclever. Das ukrainische Sumy wurde gestern von einem verheerenden russischen Luftangriff getroffen. Es gab mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte. Die USA, Frankreich und Deutschland werfen Moskau gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Die Attacke löste europaweit blankes Entsetzen aus. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der Angriff sei mit zwei ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen, die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Zelenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Am Freitag ist ein Monat vergangen, seit Russland den US-amerikanischen Vorschlag einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zurückgewiesen hat. Der Kreml hat keine Angst und deshalb beschießt er die Ukraine mit ballistischen Raketen. Deshalb schickt er jede Nacht an die 100 Kamikaze-Drohnen los auf ganz gewöhnliche ukrainische Städte. Das lässt sich nur mit Druck, mit entschlossenem Handeln ändern. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte. Führenden europäischen Politikerinnen und Politikern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte er für ihre Anteilnahme wegen des Angriffs vom Sonntag. Die Raketen schlugen im Zentrum von Sumy ein. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier am Sonntagvormittag unterwegs gewesen. Familien mit Kindern seien spazieren gegangen, so die Reporterin. In der Nähe gäbe es zahlreiche Cafés und Restaurants. Auch ein städtischer Linienbus sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Praktisch alle Passagiere des Busses sind gestorben. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Am Tag des Angriffs feierten auch in der Ukraine alle Christen Palmsonntag. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Ein wichtiges Ziel solcher Angriffe ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Die Armee kann eventuell den russischen Vormarsch aufhalten, aber Raketenangriffe kann sie nicht verhindern. Der russische Angriff führte allerdings auch innerhalb der Ukraine zur Schuldzuweisung. Am Sonntag habe die Militärverwaltung von Sumy in der Innenstadt Soldaten der 117. Brigade versammelt, um ihnen Auszeichnungen zu verleihen. Das erklärte der Bürgermeister von Konotop, einer kleineren Stadt im Bezirk Sumy, Artem Semenichin. Den Soldaten sei zwar nichts passiert, aber Russland werde ihre Anwesenheit in der Stadt nun nutzen, um den Angriff zu rechtfertigen. Es war der zweite verheerende russische Raketenangriff innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine ballistische Rakete in der Stadt Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein und tötete 19 Menschen.
Wirtschaft.
US-Präsident Trump liebt bekanntermaßen Zölle. Was er hasst, sind Steuern. Seit vergangenem Jahr gilt eine globale Mindeststeuer. Multinationale Konzerne, die ihre Gewinne sonst gerne verschieben, sollen so mindestens 15% zahlen. US-Präsident Trump will aus diesem Abkommen raus und nicht nur das, er verfolgt noch ganz andere Pläne. Kommt jetzt nach dem Handels der große Steuerkonflikt? Julia Wackert hat sich umgehört.
Es ist eine Art Dekretregen aus den USA. Auch am 20. Januar unterzeichnete Donald Trump wieder mal neue Dekrete im Rahmen seiner America First-Politik. Er wies das US-Finanzministerium an, die Section 891 zu prüfen, nämlich
zu untersuchen, ob ein ausländisches Land Bürgern oder Unternehmen der Vereinigten Staaten diskriminierende oder extraterritoriale Steuern auferlegt.
91 Jahre alt ist Section 891, eine vergessene Fußnote des US-Steuergesetzes. Aber die Fußnote hat es in sich. Sie erlaubt dem Präsidenten, die Steuersätze für Ausländer und ausländische Unternehmen zu verdoppeln, wenn deren Heimatland diskriminierend hohe Steuern verlangt. Empfindet der amerikanische Präsident die deutsche Steuergesetzgebung also als diskriminierend, könnte er die Steuerlast zum Beispiel für deutsche Autobauer in den USA eben mal verdoppeln. Das wäre fatal, sagt Dominik Wellmann, Leiter der Steuerabteilung von Mercedes-Benz.
Man merkt ja auch, dass die Globalisierung, wie Trump so schön sagt, ein bisschen ein Ende hat und jeder nur noch rein auf sich fokussiert ist und du da in Besteuerungskonflikte kommst, die dazu führen, dass du eben nicht nur einmal Steuern zahlst, sondern oft tatsächlich mit einer Doppelbesteuerung endest und dann tatsächlich mit Gesamtsteuerbelastung von am Ende vielleicht über 50% rauskommst, ja, und das ist dann nicht mehr wirtschaftlich.
Die zusätzliche Steuer gelte aber nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern generell für Deutsche in den USA. Auf dem Tax-Forum des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, sind Trumps Steuerpläne das bestimmende Thema. Über 500 Experten aus der Wirtschaft tauschen sich hier aus. Einige von ihnen rechnen schon in 4 Wochen mit einer Entscheidung des US-Präsidenten. Vom Handelskonflikt in einen Steuerkonflikt. Was US-Präsident Trump wohl eigentlich verhindern will, ist die globale Mindeststeuer der OECD. Am 20. Januar hat er nämlich auch per Dekret verfügt, den Ausstieg der USA aus dem Abkommen zur globalen Mindeststeuer zu prüfen. Vor 4 Jahren hatten sich im Rahmen der OECD rund 140 Länder eigentlich darauf geeinigt, künftig die Gewinne von Großkonzernen zu besteuern. Große multinationale Unternehmen müssen dann in allen Ländern, in denen sie tätig sind, den Steuersatz von mindestens 15% auf ihre Gewinne zahlen. Wenn die USA, wie schon Europa und einige asiatische Länder mitmachen würden, dann beträfe das auch US-Tech-Riesen wie Amazon, Facebook, Google und Apple. Aber das Problem mit der globalen Mindeststeuer ist, sie ist nicht global. Schwergewichte wie die USA oder China haben sie bislang nicht umgesetzt. Mittlerweile scheint auch Deutschland davon abrücken zu wollen. So Luise Hölscher, Staatssekretärin im Finanzministerium.
Die globale Mindeststeuer funktioniert nur dann, wenn ganz viele mitmachen. Und wenn große Player nicht mitspielen, ergibt sie in sich keinen Sinn mehr.
Auch Wirtschaftsverbände wie der BDI fordern, die Steuer auszusetzen, um im Wettbewerb mit den USA nicht zurückzufallen.
Wenn dann, was im Moment so aussieht, das Ganze auch noch gegen uns gewendet wird, und Donald Trump hat da ja auch erste Ansätze, dass er sagt, wenn ihr meine Unternehmen mit einer Mindestbesteuerung belegt, werde ich das dann bei euren Unternehmen in Amerika nochmal obendrauf als Strafsteuer legen. Spätestens dann sind wir, glaube ich, zum Handeln genötigt,
sagt BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Aber ob es gut ist, den globalen Konsens zu verlassen, wenn man gemeinsame Regulierungen und Organisationen wie die OECD wieder in Frage stellt, dabei gehen die Meinungen der Experten auseinander.
Julia Wackert berichtete. Es ist 5.40 Uhr. Ein paar Tage ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD erst alt und schon beginnt die Phase der Interpretation. Was ist wie gemeint oder zu verstehen? Dabei klang es am Wochenende durchaus verschieden, was von den unterschiedlichen Seiten dazu zu hören war. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
Union und SPD demonstrieren Einigkeit. Zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das Vertrauen ist gewachsen.
Da ist etwas gewachsen. Man will nach vorne und auf geht's.
Auf geht's. Auch in die Auslegung des Koalitionsvertrages. Da ist es vielleicht kein Zufall, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Talk mit der Bild-Zeitung nach Herzensprojekten der SPD gefragt wird. Zum Beispiel nach der Einkommenssteuersenkung für niedrige und mittlere Einkommen, geplant für Mitte der Legislaturperiode, also in 2 Jahren.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, wenn der Spielraum des Bundeshaushaltes das erlaubt, die Einkommensteuer im Laufe der Wahlperiode zu senken, aber die müssen wir uns erarbeiten.
Die Sache ist also nicht fix, ergänzt Merz auf Nachfrage. Tatsächlich steht auf Seite 51 des Koalitionsvertrages der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, was so viel heißt wie, alles kann nur gemacht werden, wenn Geld dafür da ist. Der Passus könnte noch berühmt werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht im Bericht aus Berlin einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
Darauf angesprochen, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der gleichen Sendung.
Ich glaube, da gibt es gar keine Unterschiede.
So ähnlich geht es auch beim Mindestlohn. Zunächst könnte man die Äußerungen von Friedrich Merz für ein Zurückweichen vom Koalitionsvertrag halten.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei diese Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für sie haben Schwarz und Rot neue Regeln vereinbart, was SPD-Chef Klingbeil optimistisch macht.
Wenn sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.
Die 15 Euro sind erreichbar. Mehr steht im Koalitionsvertrag auch nicht. Allen, die aus den Äußerungen des Wochenendes einen Streit zwischen Union und SPD herleiten wollen, sagt Lars Klingbeil noch so viel.
Ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Es klingt ein bisschen wie eine Beschwörung.
Die ARD-Infonacht.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist seit dem Wochenende auf Werbetour in Indien. Er hofft auf Fachkräfte für Bayern. So möchte er beispielsweise mit neuen Stipendienprogrammen Studierende für den Freistaat begeistern. Schon jetzt ist die indische Gruppe die größte unter den ausländischen Studierenden in Bayern und Söder setzt sich in Indien für eine Freihandelszone mit Europa ein. Anita Fünfinger begleitet den Ministerpräsidenten auf seiner Reise, bei der zum Auftakt auch gekocht wurde.
Schuhe aus, Turban auf. Bis das ewig lange orangefarbene Tuch richtig auf dem Kopf des bayerischen Ministerpräsidenten gewickelt und befestigt ist, dauert es. Geduldig lässt Markus Söder die Zeremonie über sich ergehen. Dass er für den Sikh-Tempel nicht nur die Schuhe, sondern auch die Socken ausziehen muss, nimmt er zur Kenntnis. Da weiß er noch nicht, dass er gleich barfuß durch die Küche des Tempels laufen wird. Das ist im Nachhinein aber nicht sein Problem. Wichtiger ist, wie das ausgesehen hat.
Und ich hoffe sehr, dass der Turban nicht so schlimm aussah.
Mit dem knallorangefarbenen Turban steht Markus Söder in der Küche des Gurudwara-Tempels. Bis zu 30.000 Menschen werden dort täglich mit Essen versorgt. In riesigen Kochtöpfen wird das landestypische Dal gekocht, Linsen mit Gemüse. Söder darf umrühren, auch wenn das Essen vegetarisch ist, wie er sofort bemerkt. Das Treiben in dem Sikh-Tempel scheint ihn beeindruckt zu haben.
Deswegen braucht dieses Land auch immer neben wirtschaftlichen Erfolg viele Menschen, die helfen, dass es denen nicht so gut geht. Unterstützung finden. Sowas findet hier auch statt. Einerseits Religion natürlich, aber andererseits wird Essen ausgegeben, medizinische Versorgung gemacht und ist wichtig für viele Menschen.
Der erste Tag des Besuchs von Markus Söder in Indien ist geprägt von kulturellen Eindrücken. Söder lässt sich vor dem weltberühmten India Gate in Neu-Delhi fotografieren. Eine deutsche Touristin kann ihr Glück kaum fassen, als Söder ihr ein Selfie anbietet. Bei der Einäscherungsstätte von Mahatma Gandhi wirft er traditionell Blumen in die Luft. So lange, bis die Bilder im Kasten sind. In der deutschen Botschaft versichern sie, in Indien kennt man von Deutschland zwei Sachen: Berlin und Bayern. Genau das will Söder bei seiner Reise politisch wie auch wirtschaftlich nutzen.
Der Vorteil zunächst mal von Bayern ist, wir sind sozusagen der kulturelle Türöffner Deutschlands. Die Mehrzahl glaubt ohnehin, wenn man an Deutschland denkt, dass alle wie Bayern sind. Das ist der große Vorteil.
Und diesen Vorteil spürt Bayern bereits wirtschaftlich. Die Handelsbeziehungen haben sich noch mal intensiviert, versichert er. Und hinzu kommt die aktuelle Lage der Weltwirtschaft. Trumps Zölle schaffen neue Allianzen, vielleicht sogar neue Freihandelsabkommen. Noch ist das mit Indien und der EU in Arbeit.
Und deswegen ist das klare Ziel, auch die Freihandelszone zwischen der EU und Indien voranzubringen. Das wäre eine Riesenchance. Neben Mercosur, also dem für Südamerika, wäre das natürlich ein weiterer großer Schritt auch für Europa und eine Stärkung.
Inder stellen die größte ausländische Gruppe von Studierenden in Bayern. Für sie will Söder ein neues Stipendienprogramm à 5.000 Euro auflegen. Außerdem werde eine Fastlane für Arbeitskräfte entwickelt, damit etwa Pflegerinnen und Pfleger schneller nach Deutschland kommen und arbeiten können. Die Bayern, die bereits in Indien arbeiten, wird Söder am Montag treffen. Er besucht unter anderem Vertreter von BMW, Siemens und Audi.
Kultur.
Donald Trump hat der Kultur offenbar den Kampf angesagt. Der US-Präsident hat die Kontrolle des renommierten Kennedy Centers für darstellende Künste übernommen und Vizepräsident Vance angewiesen, die weltberühmten Smithsonian-Museen auf spalterische Ausstellungen und Exponate zu überprüfen. Sie sollen künftig die Bevölkerung stolz machen und nicht etwa die amerikanische Geschichte hinterfragen. Kritiker sehen darin einen Angriff auf Meinungsfreiheit und Demokratie sowie den Versuch, die amerikanische Geschichte umzuschreiben, wie Torben Burgers berichtet.
I'm from the city Mr. Banneker built, where Mayor Burry got cracked and Abe Lincoln got killed.
Damon Donaldson Bay erzählt von Armut und Rassismus und dem harten Leben als Schwarzer auf den Straßen von Washington, D.C. Der Mid-40er steht mit ausgestreckten Armen und aufgerissenen Augen auf einer kleinen Nebenbühne des weltberühmten Kennedy Centers. Vor ihm ein gemischtes Publikum aus Jung und Alt, Schwarz und Weiß. Gedichte schreiben hat Damon im Gefängnis gelernt mit Hilfe einer Gruppe, die sich Free Minds nennt, Freigeister. 26 Jahre saß er ein, wegen eines Mordes, den er als Teenager begangen hat. Die Freiheit, sich auszudrücken, sei für ihn lebensnotwendig, sagt er. Worte seien mächtig, mit ihnen könne man Dinge erschaffen oder zerstören.
Just to have that type of freedom and to have a creative outlet to express yourself is vital, because words are power. And with words you can create things and you can destroy things.
Geht es nach Donald Trump, werden solche Stimmen wie die von Damon in Zukunft leiser. Der US-Präsident hat die Kontrolle des Kennedy Centers übernommen und der Kultur den Kampf angesagt. Der Republikaner hat sämtliche Demokraten im traditionell paritätisch besetzten Kuratorium des Kulturzentrums durch Parteifreunde ersetzt und dessen Vorsitz gleich selbst übernommen.
It's a very big part of the fabric of DC and the Capitol. We're bringing back the Capitol. We're bringing back our country.
Das Kennedy Center sei ein wichtiger Baustein der US-Hauptstadt, so Trump, die wolle er wieder großartig machen, genauso wie das ganze Land. Ganz oben auf seiner Streichliste Förderprogramme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, denen auch Damon seinen Auftritt verdankt. Jonathan Katz von der Denkfabrik Brookings sieht in dem Vorgehen von Trump einen Angriff auf die Freiheit von Kunst und Kultur. Der US-Präsident wolle seine eigenen politischen Interessen auf Kosten anderer durchsetzen und abweichende Stimmen unterdrücken.
He certainly wants to push back against dissenting voices.
Auf das Programm des Kennedy Centers hat bislang kein US-Präsident Einfluss genommen. Unter Trump könnte sich das nun ändern. Jonathan Katz hält dessen Vorgehen für autokratisch und vergleichbar mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Im Nationalsozialismus sei es für Joseph Goebbels wichtig gewesen, Kunst und Kultur zu kontrollieren. Das heiße nicht, dass Trump das Gleiche tue, aber es gebe Ähnlichkeiten.
We're not saying that they're doing exactly the same thing, but there's a lot of similarities.
Auch die Museen sind ins Visier des Präsidenten geraten, insbesondere das für afroamerikanische Geschichte. Dessen kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Vereinigten Staaten hält Trump für spalterisch. Vermeintlich anti-amerikanische Ausstellungen sollen deshalb nicht mehr finanziert werden. Für Nika Elder von der American University ein Versuch, die Geschichte der USA umzuschreiben, der die Amerikaner nicht nur konservativ und schwach aussehen lässt, sondern auch wie Lügner.
It doesn't just make us look conservative and weak, it actually makes us look like liars.
Weniger Selbstkritik, mehr Eigenlob, so offenbar das Kulturverständnis der Trump-Regierung. Ihr Eingriff in die Kunstfreiheit droht, Stimmen mundtot zu machen, die schon immer um Gehör kämpfen mussten. So wie die von Damon, Donaldson, Bay und Free Minds. Dreimal sollte die Gruppe noch im Kennedy Center auftreten, alles abgesagt. Nur wenige Wochen nach Trumps erneuter Machtübernahme.
Trump im Kulturkampf, Torben Burgers berichtete.
Standpunkte.
Die verkündete Einigung und Einigkeit von CDU, CSU und SPD ist noch keine Woche alt, da kommen die ersten Einwände aus den eigenen Reihen und von ganz oben. Friedrich Merz hat Zweifel, ob der Mindestlohn tatsächlich auf 15 Euro steigen kann und ob es eine Einkommensteuersenkung für kleine und mittlere Gehälter geben soll. Beides Punkte, die die SPD offenbar als gesetzt sieht. Bei den Sozialdemokraten wiederum stellen sich die Jusos quer. Die Jugendverbände in Schleswig-Holstein und Bayern haben die Genossinnen und Genossen aufgefordert, beim Mitgliederentscheid gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Auch in den Medien sind der Inhalt des Vertrages und die Kritik daran ein Thema. Für den Münchner Merkur steht die kommende Regierung schon jetzt unter großem Druck.
Wer von den drei Parteien Heldentaten zur Sicherung der Sozialsysteme erwartete, hat in einem politischen Fantasieland gelebt. Mit Trumps Zollkrieg, Putins Angriff auf Europa, der ungeregelten Migration und der Wirtschaftsschwäche ist die künftige Merz-Regierung mit einem Krisenpotpourri konfrontiert, wie keine Bundesregierung vor ihr. Was zum Teil auch ihre Kurzatmigkeit erklärt. Hier immerhin liefert die Koalition in Spe durchaus ein paar vernünftige Antworten. Ob das reicht, hat die Merz-Koalition selbst in der Hand.
Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert mehr Disziplin von CDU, CSU und SPD, wenn deren Regierung nicht wie die Ampel enden wolle.
Nun müssen die Parteien natürlich nicht inhaltlich verschmelzen, auch wenn sie ein Bündnis eingehen. Doch schaut man sich um, was in der Welt passiert und unter welchen internationalen Vorzeichen Schwarz-Rot regieren wird, wäre es eine Illusion zu denken, dass Union und SPD ihre Meinungsverschiedenheiten künftig in aller Ruhe klären können. Dass es schon vor Regierungsantritt offen ausgetragenen Dissens gibt, lässt nichts Gutes vermuten.
Spiegel Online freut sich, dass der Klimaschutz im Koalitionsvertrag größer geschrieben wird, als Friedrich Merz' Äußerungen zuvor vermuten ließen.
Merz hat im Wahlkampf klimapolitisches Erwartungsmanagement betrieben. Er werde Schluss machen mit der ideologiegetriebenen Politik, Windkraft sei eine Übergangstechnologie. Und wenn es irgendwie gehe, wolle man zurück zur Atomkraft. Misst man den Koalitionsvertrag an diesen Aussagen, waren die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD ein Erfolg für den Klimaschutz. Denn nichts von dem, was Merz an Rückschritten beim Thema angedroht hat, kann er wirklich durchsetzen. Und das ist gut so.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semidey.
Der Stichtag.
Seinen Gitarrenriff kennt jeder. Heute vor 80 Jahren wurde der Musiker Ritchie Blackmore geboren. Michel Brückner mit einem Porträt.
In den 70er Jahren feiert er mit Deep Purple seine größten Erfolge. Aber dann folgt der radikale Kurswechsel. Ab 1997 spielt er mittelalterlichen Folk mit seiner Ehefrau Candice Knight.
Früher habe ich in der lautesten Rockband der Welt gespielt. Jetzt spiele ich in der leisesten. Unsere Welt ist mit viel zu viel Lärm belastet.
Mit 11 Jahren kauft ihm sein Vater die erste Gitarre. Mit 15 Jahren ist seine Schullaufbahn beendet. Er will Rockstar werden. Später gehört er dann zu den Gründungsmitgliedern von Deep Purple. Mit Black Knight gelingt ihm 1970 der Durchbruch und sie werden zu Pionieren des Hard Rock. Und dann das alles verändernde Riff.
So now you have.
Also, hier hast du's.
Beethoven.
Und Beethovens fünfte Symphonie. Bam, 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 bam. Rückwärts spielen und dann hast du's. Es ist praktisch eine Interpretation der Umkehrung. Also schulde ich Beethoven eigentlich eine Menge Geld.
Ritchie Blackmore gilt zwar als Virtuose an der Gitarre, aber gleichzeitig auch als launisch und etwas exzentrisch. Wobei er ja eigentlich noch eine ganz andere Vorliebe hat. Damit hat wohl keiner gerechnet.
Mir gefällt, wie die Deutschen ihre Tradition pflegen, zum Beispiel Schlagermusik, weil er Tradition hat und rein ist. In den USA, wo wir leben, gibt es Hip-Hop. Er ist gewaltsam und einfach nur ärgerlich. Ich liebe aber diese Schlagershows hier.
Geboren wurde Ritchie Blackmore heute vor 80 Jahren.
Das war der Stichtag von Michel Brückner. Der Verkehrsservice betrifft die A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnel Ortsteil Britz ist nach einem Polizeieinsatz gesperrt. Und das war die ARD-Infonacht heute mit Sven Hasenclever. Gleich um 6 Uhr geht es hier wie immer weiter mit den Nachrichten. Heute ist Montag, der 14. April 2025. Und wir kommen zur Zeit. Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht in Brandenburg auf der B112, Großgastrose Richtung Forst-Lausitz. Zwischen Griesen und Briesnich ist ein Fahrzeug liegen geblieben auf der B112. Auf der B103 Plau Richtung Küritz gab es zwischen Velo und Gantikow einen Wildunfall, B103. Stadtverkehr Berlin-Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbierstraße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Dort wird bis Anfang August an den Gleisen gearbeitet. Und Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke in Lenitz ist der Zugverkehr der Linie S1 zwischen Birkenwerder und Oranienburg unterbrochen. Bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt. Auf den Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. kommen Sie gut durch.
6 Uhr wird es. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Übers Wochenende haben sich die Koalitionäre ins B gehakelt drüber, was sie nun wirklich miteinander vereinbart haben im Koalitionsvertrag. Wir gucken auf das, was drinsteht. Heute zur Gesundheitspolitik. Janosch Dahmen, grüner Gesundheitspolitiker, gleich hier im Gespräch nach den Nachrichten. Und die beginnt Werner Schoninger mit Friedrich Merz.
Der wohl künftige Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen aus seiner Sicht noch nicht sicher ist. In der ARD betonte er am Abend, es sei zwar der gemeinsame Wille von Union und SPD, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, aber man mache keine Versprechungen, die man nicht erfüllen könne. Alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen würden unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie sie die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. SPD-Chefin Esken hat wiederholt gefordert, hohe Einkommen stärker zu besteuern. SPD-Politiker fordern Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns. Im Koalitionsvertrag mit der Union wird auf die Verantwortung der Mindestlohnkommission in dieser Frage verwiesen. Der wohl künftige Bundeskanzler Merz von der CDU hatte zuletzt einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. Aus dem Hauptstadtstudio Pascal Küpper.
SPD-Generalsekretär Miersch hat der Mediengruppe Bayern gesagt, der Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 sei gesetzt. So sei es abgesprochen. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger von der SPD, besteht darauf. Wörtlich sagte sie dem Magazin Stern, es ist in Ordnung, dass Herrn Merz das nicht sehr wichtig ist. Trotzdem wird der höhere Mindestlohn kommen. SPD-Chef Klingbeil geht ebenfalls von 15 Euro Mindestlohn schon im nächsten Jahr aus.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat US-Präsident Trump aufgefordert, sich selbst in der Ukraine ein Bild von den Zerstörungen durch die russische Armee zu machen. So könne Trump vor weiteren Entscheidungen verstehen, was der russische Präsident Putin anrichte, sagte Zelensky in einem US-Fernsehinterview. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist ab heute auch Thema bei dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Deutschland wird dabei von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht.